versuche einzusteigen mit dem letzten Teil einer Predigtreihe zu den Gaben des Geistes. Ich habe ja schon verschiedene Predigten dazu gehalten und möchte heute mit dem Teil zum 1. Korinther 12, das ist also die längste Bibelstelle zu diesem Thema, einsteigen. Und ich sage es gleich, ich werde es nicht lesen. Das ist also ein sehr langes Kapitel. Ich werde immer wieder auf ein paar Dinge zukommen und ein paar Dinge einfach nur zitieren. Wer mag, kann es zu Hause lesen. Wenn ich mit Christen über die Gaben des Geistes spreche, dann erlebe ich oft, dass sie eine große Unsicherheit in Bezug auf den Heiligen Geist haben. Kann man mich schlecht verstehen, oder? Ist irgendein Problem?
Es halt.
Ja, das war schon immer so vorher, oder? Also ich höre es gerade sowieso nicht, aber kann ich es hoch? So ist besser? Ist es so besser? Ja. Dann machen wir es noch ein bisschen höher. Noch besser? Okay, also, noch einmal. Also, wenn ich mit Christen rede über die Gaben des Geistes, dann erlebe ich, dass sie eine große Unsicherheit haben in Bezug auf den Heiligen Geist. Viele zweifeln, ob sie denn überhaupt Gottes Geist geschenkt bekommen haben. Und manche erwarten eine besondere Erfahrung, um dessen gewiss zu werden, zum Beispiel die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und wieder andere haben so den Eindruck, ich bin ja viel zu unwürdig, zu wenig fromm, zu wenig gläubig, um Gottes Geist zu bekommen. Und ich möchte jetzt versuchen, dieser Unsicherung entgegenzutreten. Also die Frage, wer hat den Heiligen Geist und wie bekommt man ihn? Es gibt Frömmigkeitsstile, die auf diese Frage eine klare Antwort geben. In solchen Kreisen wird gelehrt, nach der Bekehrung brauchst du noch die Taufe mit dem Heiligen Geist und wenn Gottes Geist über dich kommt, gerätst du in Verzückung und dann fängst du an, in Zungen zu beten und wenn du in Zungen beten kannst, dann weißt du, dass du den Heiligen Geist hast. In meiner Bibel steht das so nicht. Deswegen möchte ich mal gucken, mit uns anschauen, was sagt eigentlich Paulus. In unserem Kapitel 12, Vers 3 heißt es, keiner, der im Geist Gottes spricht, sagt, verflucht sei Jesus und keiner vermag zu sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn im Heiligen Geist. Diese Sätze sind für mich die Antwort auf diese Frage, wer bekommt den Heiligen Geist? Hier steht nichts von einer besonderen Erfahrung. Paulus redet von einem Bekenntnis und er sagt, nur wer den Heiligen Geist hat, kann Jesus seinen Herrn nennen. Und wenn ich diesen Satz umdrehe, dann könnte ich auch sagen, wer Jesus Christus seinen Herrn nennt, der hat den Heiligen Geist. Und das ist für mich das Prüfkriterium. Und deswegen frage ich dich, ist Jesus Christus der Herr deines Lebens? Gehörst du zu Jesus? Hast du ihm dein Herz geöffnet? Bekennst du dich zu ihm? Um nochmal klarer zu bekommen, wie das mit dem Heiligen Geist ist, schauen wir in die Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Kann man zu Hause auch mal nachlesen, Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium. Da sagt Jesus seinen Jüngern, dass er zu seinem Vater zurückkehrt und dann wieder zu ihnen kommt. Und er verspricht ihnen in diesem Zusammenhang den Tröster. Das ist der Begriff im Johannesevangelium für den Heiligen Geist. Das bedeutet für mich, dass der Heilige Geist niemand anderes ist als Jesus. Jesus kommt nach seiner Himmelfahrt wieder zu seinen Jüngern zurück und er lebt seitdem unter ihnen wie auch unter uns. Gottes Geist ist gekommen und will in unseren Herzen wohnen. Und daraus schließe ich, der Glaube beginnt damit, dass ich mein Herz für Jesus öffne. Wenn ich das tue, kommt Gott in der Form des Heiligen Geistes in mein Leben hinein, um in mir zu wohnen, und dann bin ich mit dem Geist Gottes erfüllt. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann kommt Gottes Geist in mein Leben. Gottes Geist bewirkt, dass ich mich zu Jesus als meinem Herrn bekenne, und das Bekenntnis zu Jesus ist das Zeichen dafür, dass ich mit dem Geist Gottes erfüllt bin und dass er mir seine Gaben schenkt. Wenn du also wissen möchtest, ob du mit dem Geist Gottes begabt bist, dann frage dich genau diese Frage: Ist Jesus Christus der Herr meines Lebens? Bekenne ich mich zu ihm? Wenn du das tust, dann darfst du auch wissen, dieses Bekenntnis wirkt der Geist Gottes in mir, in dir, und du bist mit dem Geist Gottes begabt. Ich könnte uns jetzt eine längere Liste mit verschiedenen Gaben des Geistes aufzählen, das möchte ich nicht tun. Im 1. Korintherbrief gibt es unterschiedliche Listen mit unterschiedlichen Gaben, viel umfassender, als wir das in den anderen beiden Predigten miteinander bedacht haben, also Epheserbrief und Römerbrief. Paulus nennt 13 verschiedene Gaben. Ich zähle sie mal einfach auf, dass wir mal so ein bisschen einen Blick dafür haben. Da ist die Erkenntnisrede, die Weisheitsrede, der Glaube, Heilung, Wunder, prophetische Rede, Unterscheidung der Geister, Zungenrede und die Übersetzung der Zungenrede. Und dann folgt in einem weiteren Abschnitt noch das, was wir aus den anderen Predigten schon kennen: Apostel, Prophet, Diakonie, Hilfe und Leitung. Und dann kann man noch aus anderen biblischen Zusammenhängen verschiedene andere Gaben noch entdecken. Ich möchte ein paar Worte zu den Gaben nennen oder sagen, die eher so für unsere Ohren unüblich und eher spektakulär sind. Ich glaube, dass Gott, der gestern der war, der er heute ist und der auch morgen sein wird. Und darum bin ich davon überzeugt, dass Gott auch heute noch seine Gaben schenkt, auch die etwas spektakulären. Ich habe schon die ein oder andere Erfahrung mit diesen Gaben gemacht. Zum Teil waren das gute Erfahrungen, manchmal auch etwas weniger gute Erfahrungen. Und deswegen denke ich, die Frage ist nicht, ob wir drüber, oder wir müssen nicht darüber streiten, ob es diese Gaben gibt, sondern die Frage ist, wie gehen wir als Gemeinde mit diesen Gaben um? Also ein paar Anmerkungen zu diesen meinen Begriffen spektakulären Gaben. Da ist die Gabe der Heilung. Diese Gabe ist meiner Ansicht nach nicht auf die Zeit begrenzt, in denen die Medizin noch nicht so fortschrittlich war, wie sie heute ist. Ich glaube, dass Gott unser Arzt ist und ich glaube, dass Gott heilt, auch heute noch. Gott heilt. Er tut das manchmal durch den Arzt, manchmal auch von ganz alleine. Und dann gibt es auch das, dass Menschen unter dem Gebet von Christen wieder gesund werden. Das gibt es. Ich habe das auch schon erlebt und mir sind auch Geschichten von glaubwürdigen Zeugen bekannt, die mir von Heilungen berichtet haben. Wichtig ist mir, dass wir in diesem Zusammenhang verstehen, wir haben die Gabe der Heilung nicht verfügbar. Es sind nicht wir, die heilen, sondern Gott heilt. Wenn also jemand durch das Gebet oder durch Handauflegung gesund wird, dann deswegen, weil Gott durch diese Person handelt. Die Gabe der Heilung ist also keine Fähigkeit, die in uns steckt und die wir bei Bedarf abrufen können. Gott ist souverän, er entscheidet, was passiert, er heilt und manchmal heilt er auch nicht. Gott kann heilen, Gott kann lindern und es kann auch passieren, dass man nicht gesund wird. Gott handelt direkt von oben oder durch Menschen, auch durch Ärzte und durch die Medizin. Wer die Gabe der Heilung hat, hat nicht in der Hand, was passiert. Gott handelt. Er ist frei zu tun, was er will und was er für gut erachtet. Ähnlich sehe ich das auch bei der Gabe der Wundertaten. Die wird ja auch aufgezählt. Gott ist nicht an nur Naturgesetze, an Regeln und Abläufe gebunden. Gott tut heute noch Wunder. Das hat er ja immer wieder bewiesen. Menschen mit der Gabe, Wunder zu tun, haben diese Gabe ebenfalls nicht verfügbar. Gott ist es, der durch sie handelt. Und deswegen geschieht auch nicht, was diese Menschen wollen, sondern es geschieht Gottes Wille. Wenn Gott will, dann passieren Dinge, die wir nicht verstehen, die nennen wir dann Wunder. Dann habe ich noch ein paar Sätze zum Thema der Zungenrede. Die Gabe der Zungenrede befähigt den, der diese Gabe hat, dazu, Gott in einer Sprache zu ehren, die er nicht gelernt hat. Und die Auslegung der Zungenrede gehört dazu. Sie ist die Fähigkeit, diese Rede in Zungen zu übersetzen. Übrigens, wenn wir zwei Kapitel weiter blättern, dann lesen wir, dass Paulus das prophetische Wort der Zungenrede vorzieht, weil das alle verstehen können. Wie ich bereits gesagt habe, finde ich es schwierig, wenn man an der Zungenrede ablesen will, ob man vom Geist Gottes erfüllt ist oder nicht. Wenn es stimmt, dass es so viele Gaben gibt, dass wir die meisten von ihnen nicht haben, warum sollten wir dann ausgerechnet alle in Zungen beten können? Mit der Zungenrede habe ich manches Echte und viel Unechtes verbunden und erlebt. Ich habe einmal ein Seminar besucht, in dem man das lernen konnte, in Zungen zu beten. Und ich habe das auch gar nicht so schlecht erlebt. Wir wurden gut vorbereitet und zu einem Punkt gebracht. Und wir hätten uns an diesem Punkt nur fallen lassen müssen und es ausprobieren lassen müssen. Da wurde uns gesagt, wenn ihr wollt, dann könnt ihr ab jetzt in Zungen reden. Ich habe an diesem Punkt gemerkt, ja, das wäre wirklich passiert. Ich hätte also in diesen Sprachen beten können. Das war überhaupt keine negative, keine unangenehme Situation. Sie war auch nicht, wie manche das vielleicht vermuten, dämonisch belastet. Aber ich hatte den Eindruck, was jetzt passiert, wenn du dich darauf einlässt, das kommt aus dir und nicht von Gott. Es ist also etwas Menschliches und das ist nicht der Geist Gottes, der hier wirkt. Deswegen bin ich diesen Schritt auch nicht weitergegangen. Aufgrund dieses Erlebnisses glaube ich, dass vieles, was als Zungenrede bezeichnet wird, menschlichen Ursprungs ist. Das ist nicht böse, das ist nicht dämonisch, es ist einfach menschlich. Es gibt die echten Zungenrede, für mich ohne Frage, und es gibt auch die, die menschlichen Ursprungs ist. Übrigens, Zungenreden gibt es auch in anderen Religionen. Auch im okkulten und im satanischen Bereich. Und deswegen hüte dich davor, diese Gabe zu überhöhen. Dass einer in Zungen redet, das sagt noch gar nichts. Die Frage ist, wer dieses Gebet auslöst. Kommt es aus uns Menschen heraus? Ist es menschlichen Ursprungs? Kommt es eventuell sogar aus dem Negativen, aus dem Dämonischen? Oder ist es der Geist Gottes, der das in mir wirkt? Diese Möglichkeiten bestehen. Ein Wort zum Schluss. Wir reden über einen Bibelabschnitt aus dem Korintherbrief. Und die Christen damals in Korinth, die wussten sehr genau über ihre Gaben Bescheid. Und viele von den Korinthern hatten gerade diese spektakulären Gaben, konnten heilen, in Zungen reden, Wunder tun und weiß ich was alles. Und manche von ihnen dachten deswegen, sie wären schon so vollkommen, als wären sie schon in der Ewigkeit bei Gott. Dass sie in Zungen reden könnten, dass sie Wunder tun, dass sie Heilungen erleben, das alles, so dachten sie, das zeige, wir sind doch schon längst im Himmel. Wenn man dagegen den ersten Korintherbrief liest, dann fällt auf, es geht in dieser Gemeinde sehr, sehr menschlich zu. Es gibt Streit, das Miteinander ist gefährdet, drei Parteien bestehen und die Gemeinde ist in Gefahr, auseinanderzufallen. Und dann fällt mir auf, es herrscht eine große Unreife. Die Männer gehen selbstverständlich ins Bordell, Söhne steigen mit ihrer Stiefmutter ins Bett, man streitet, ob man Fleisch essen darf oder nicht. Zur Streitsucht gesellen sich die Selbstsucht, die Rechthaberei und die Unzucht. Und das, obwohl sich die Christen in Korinth für so besonders vollkommen halten. Ich habe damals bei Römer 12 gesagt, und vielleicht erinnern wir uns, achtet darauf, dass ihr nicht hochmütig werdet, sagt Paulus. Verstehst du? Die Gabe, die du hast, die sagt nichts über deine geistliche Reife, nichts über deine Frömmigkeit aus. Im Gegenteil, wenn du eine besonders spektakuläre Gabe besitzt, dann bist du wahrscheinlich auch besonders gefährdet. Darum habe Acht. Achte darauf, dass du dich nicht für etwas Besseres hältst. Ordne dich mit deiner Gabe in der Gemeinde ein. Ich denke, es ist ganz wichtig. Bleib nicht für dich und bleibe bitte korrekturfähig. Lass dir was sagen. Sonst wird die gute Gabe Gottes zweckentfremdet und dann wirkt sie zerstörerisch. Hochmut kommt. kommt immer vor dem Fall. Paulus kennt die Geschwister in Korinth und er weiß, was sie sich auf ihre Gaben einbilden. Er kennt die Gefährdungen und darum schließt er seine Ausführungen über die Geistesgaben mit einem wichtigen Gedanken ab. Er möchte die Korinther zurückholen auf den Boden der Tatsachen. Er schreibt: Ihr eifert nach den größeren Gaben, dann will ich euch einen Weg zeigen, der weit besser ist. Paulus endet das Kapitel mit den Geistesgaben und schließt daran das Hohelied der Liebe an 1. Korinther 13. Und damit sagt er den Korinthern: Wenn ich alles habe, die schönsten, die spektakulärsten Gaben, den stärksten Glauben, wenn mir aber die Liebe fehlt, ist alles nichts. Nimm das bitte mit. Es gibt mehr als die Gaben des Geistes. Es gibt Wichtigeres als Wundertaten und Sprachengebet. Es gibt Bedeutenderes, als sich etwas auf seine Frömmigkeit einzubilden, sich um sich selbst zu drehen und sich in seiner Geistlichkeit zu erhalten. Worauf es letztlich ankommt, das sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei, die größte aber unter ihnen ist die Liebe. Diesen Satz sollten wir uns merken. Dass du deine Gaben kennst, das ist gut und wichtig. Wenn wir Gott mit unseren Gaben dienen, wird die Gemeinde aufgebaut und die Christen werden mündig. Ja, das ist wichtig und gut. Wenn die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist, wenn sie den Leib Christi darstellt, dann kann man an der Gemeinde Jesus Christus entdecken. Toll, wenn das passiert. Das alles ist eine große Sache, hat einen großen Wert. Aber ohne die Liebe ist das alles nichts. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du in unser Leben hineingekommen bist und hineinkommen möchtest. Dass du mit deinem Geist in uns wohnen möchtest. Du stehst da und klopfst an, ob du eingelassen wirst, und wir entscheiden, ob du in uns lebst oder nicht. Ich möchte dich bitten für die, die das noch nicht getan haben, dass sie den Mut bekommen, ihr Herz für dich zu öffnen, damit du in ihnen leben kannst. Und danke, dass du, wenn du in uns lebst, deine guten Gaben mitbringst. Und dass wir das nicht an irgendwelchen spektakulären Dingen ablesen müssen, sondern dass wir das entdecken und wissen dürfen, wenn wir fröhlich sagen: Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Das ist das Entscheidende. Herr, und danke, dass du uns begabst mit ganz unterschiedlichen Gaben, mit kleinen und großen, besonderen und weniger besonderen, spektakulären und ganz, ganz einfachen Dingen. Damit wollen wir dir dienen und dafür wollen wir uns dir in die Hand geben. Über all dem aber wollen wir das stellen, was dir am wichtigsten ist, nämlich die Liebe. Herr Jesus Christus, du hast uns geliebt. Wir leben von deiner Liebe, wir empfangen deine Liebe und wir wollen sie auch gerne weitergeben. Unter uns in der Gemeinde und an alle anderen Menschen auch. Bitte füll uns die leeren Hände, dass wir lieben können, so wie du liebst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und diesen Zuspruch nehmen wir mit in diesen Tag und in die Woche, die vor uns liegt. Geh unter dem Zuspruch Gottes, unter seiner Liebe, unter seiner Güte, unter seiner Gnade. Wir tun das, indem wir den Segen Gottes empfangen. Es segne und behüte dich der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.